Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Saskia und ich freuen uns besonders auf die heutige Folge. Wir haben nämlich mal wieder eine Gästin mitgebracht. Herzlich willkommen, Marie. Wir freuen uns sehr. Und wir sprechen heute zu dritt über Ikonen der Kunstgeschichte. Es wird spannend.
Ja, aber sag mal, Britta, was verstehst du denn unter Ikonen?
Ja, das ist so ein Begriff, der so verschwenderisch benutzt wird, ne? Ich würde sagen, Kunstwerke wie Michelangelos David oder Da Vincis Mona Lisa oder natürlich der Schrei von Edvard Munch, das sind Werke, die lange über ihre Entstehungszeit hinaus bekannt sind und wirklich tief auch in der Popkultur verankert sind. Also diese Bilder werden weltweit wiedererkannt. Und sie werden mittlerweile eben immer wieder neu interpretiert, ob in Memes oder Emojis oder Werbekampagnen oder auch in moderneren oder zeitgenössischeren Kunstwerken. Und immer wieder dienen sie als Vorlage. Und so gibt es eben einfach ganz viele kreative Adaptionen und humorvolle Neuinszenierungen.
Ja, total. Und ich finde ja, dass diese Werke, die du auch eben genannt hast, die sind irgendwie zeitlos. Also sie haben eine zeitlose Faszination auf uns und werden eben immer und immer wieder verwendet. Also sogar in der digitalen Ära. Und sie sind extrem wandlungsfähig.
Ja, total. Und warum glaubst du, dass es gerade diese Werke sind?
Ja, das ist eine gute Frage. Und auch, was macht sie so besonders, dass sie immer wieder aufgegriffen werden? Also diesen Fragen gehen wir heute nach. Aber erstmal herzlich willkommen, liebe Marie. Wir freuen uns total, dass du heute dabei bist. Magst du dich vielleicht kurz vorstellen?
Gerne, ich bin Marie, komme aus der Nähe von Frankfurt am Main. Und habe Britta und Saskia über die Kunstladies kennengelernt, bei denen ich seit 2024 mitmache. Ich bin Diplom-Kommunikationsdesignerin, beruflich also im Bereich der angewandten Kunst tätig. Konkret arbeite ich als Art Director und Editorial Designer in einer Content-Marketing-Agentur. Dabei ist eine meiner Hauptaufgaben, Bildideen oder Bildwelten zu entwickeln, die aus der Masse herausstechen und im Kopf hängen bleiben. Deshalb freue ich mich besonders auf diese Folge, in der wir gemeinsam beleuchten, was ein Kunstwerk braucht, um zur Ikone zu werden.
Ja, cool, ist auch voll dein Thema.
Also perfekt. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, heute haben wir uns also die Blockbuster der Kunstgeschichte ausgesucht. Es gibt Kunstwerke, die Jahrhunderte überdauern und immer noch berühmt sind. Wie kommt das eigentlich?
Ja, die Kunstwerke, die ich oben aufgezählt habe, die kennt ja wirklich fast jeder. Vielleicht auch nur die Abbildung und weiß nicht genau, wie der Name des Künstlers ist, aber immerhin, das Bild wird erkannt. Und die sind halt einfach irgendwie im kollektiven Gedächtnis geblieben.
Ja, also ich denke, wir sollten uns diese berühmten Werke mal wirklich genau anschauen. Wir sehen nämlich, dass viele dieser Werke ganz starke Emotionen oder universelle Themen ansprechen, also zum Beispiel Angst, Schönheit oder Macht. Und genau diese Gefühle bleiben nämlich über Generationen hinweg verständlich. Und ich denke hier auch an den geheimnisvollen Blick der Mona Lisa oder an das expressive Gesicht im Schrei. Das macht da eigentlich die Werke leicht wiedererkennbar und auch einprägsam.
Ja, und wenn sie dann schon mal so ein bisschen anfangen bekannt zu werden, dann gibt es Reproduktionen, Kunstbücher, Filme, Werbung und natürlich das Internet. Die Werke werden immer weiter verbreitet, weltweit und auch ständig neu inszeniert. Zum Beispiel durch Memes, also die Popart für moderne Kunstwerke und Werbekampagnen. Dadurch werden diese Ikonen immer wieder aufgegriffen und aktualisiert. Und dann bleiben sie einfach dauerhaft im Bewusstsein.
Ja, und formal ästhetisch betrachtet hilft es auch, wenn das Werk so ein richtiger Eyecatcher ist, zum Beispiel sehr plakativ ist oder eine auffällige Farbigkeit hat. Die Bildkomposition kann ebenfalls eine Rolle spielen. Die muss nicht unbedingt klassisch im goldenen Schnitt angelegt sein. Eine dynamische Komposition in Pyramidenform, wie beispielsweise im Gemälde Die Freiheit für das Volk von Delacroix, funktioniert genauso gut. Dieses Werk ist die Bildikone der französischen Revolution.
Ja.
Ja, und auf dem Bild ist ja eigentlich eine Momentaufnahme der Revolution zu sehen, oder?
Genau, also man sieht eine Frau mit einer entblößten Brust und wehender französischer Flagge in der Hand, und sie führt eine Gruppe von Menschen durch das Chaos des Schlachtfelds. Bei der Frau handelt es sich um die allegorische Figur der Marianne, die symbolisch für Freiheit steht. Nach dem Attentat auf Donald Trump 2024 ist übrigens ein Pressefoto mit einem ähnlichen Bildaufbau entstanden. Diese Übereinstimmung finde ich echt spooky.
Ja, das ist wirklich ein tolles Beispiel. Und ich finde auch, es ist krass, wie sehr es daran erinnert, ne? Das Bild ist wirklich sehr, sehr, sehr ikonenhaft. Also das von der Freiheit führt das Volk. Für die Freiheit führt das Volk. Banksy hat das ja auch nachgemacht, ne? Er hat dieses Bildzitat der Marianne in Düsseldorf in so einen Hofeingang gesprüht.
Na, das wusste ich gar nicht.
Eine Frau, eine ganz andere Frau, die auch bekannt ist, und die immer wieder für alles herhalten muss, ist.
Mona Lisa.
Ja, genau. Ja, krass, genau, die Mona Lisa. Vielleicht ist es fast das Bild, das noch mit am allerbekanntesten bei allen möglichen Leuten ist. Skandale helfen ja auch, ne? Die Mona Lisa wurde nämlich 1911 aus dem Louvre gestohlen. Und das hat damals schon weltweit Schlagzeilen gemacht. Also hat dieser Skandal dann vielleicht auch dazu beigetragen, dass das Werk besonders bekannt wurde. Als das Bild nach über 2 Jahren wieder aufgetaucht ist, ist es dann ein Symbol für Kunst und Kulturerbe und auch ein bisschen für Nationalismus geworden. Also diese mediale Aufmerksamkeit durch den Diebstahl und das Wiederauftauchen hat der Mona Lisa auf jeden Fall nicht geschadet.
Ja, ich finde das total faszinierend. Wusstet ihr übrigens, dass man sogar Pablo Picasso verdächtigt hat, das Bild gestohlen zu haben?
Stimmt, jetzt wo du es sagst, erinnere ich mich auch wieder dunkel dran. Ja, verrückt, oder?
Das Spannende ist ja auch, dass die Polizei den wahren Dieb verhört, aber keine haltbaren Spuren findet und ihn dann wieder freilässt. Er ist als Handwerker im Louvre tätig. An einem Montag, dem Ruhetag, nimmt er das Werk von der Wand aus dem Rahmen heraus, versteckt es in seiner Kleidung und spaziert einfach aus dem Museum. Krass, oder?
Ja, krass.
Sollten wir vielleicht auch mal probieren. Nein, Spaß beiseite. Der Dieb heißt übrigens Ferruccia, wenn ich das richtig ausspreche. Mein Italienisch ist ja non-existent.
Hört sich gut
Und
an.
ja, genau. Er gerät dann auch nach dem Diebstahl in Vergessenheit, aber eben die Mona Lisa wird zum Medienstar und ist seither weltberühmt. Und ich glaube, Millionen von Menschen betrachten sie jedes Jahr.
Ich habe mich ja gefragt, wie sie den Weg zurück ins Museum findet. Also, der Dieb macht einen Fehler. Er will das Werk einem Kunsthändler verkaufen. Der arrangiert ein Treffen mit Perugia, kontaktiert jedoch zeitgleich die Polizei und so wird er überführt.
Okay, Ende gut, alles gut. Und wir können sie heute wieder betrachten, auch wenn sie geschützt und nochmal geschützt ist hinter Panzerglas. Aber der Diebstahl hat wirklich krass zu ihrer Berühmtheit beigetragen. Das Bild ist ja auch so klein, ne?
Ja, da war ich total überrascht, als ich sie zum ersten Mal
Ja,
gesehen
es ist
habe. Das ist so
verrückt, ne?
winzig. Ja, ich habe noch eine Quizfrage an euch beide. Wisst ihr, wie die Mona Lisa auf Französisch heißt?
Ja, La Joconde.
Ach, wunderbar.
Genau, und in Italienisch heißt sie Gioconda. Weiß ich auch nicht genau, ob es total gut ausgesprochen ist, aber das klingt sehr ähnlich im Französischen und im Spanischen, ne?
Italienischen.
Klingt sehr ähnlich im Französischen und im Italienischen. Ja, angeblich ist das ja der Name der Frau, die da dargestellt ist, wobei es darüber ja auch Rätselraten gibt, ne?
Und ich habe noch eine Frage. Ist euch aufgefallen, dass sie keine Augenbrauen hat? Ich finde das nämlich ganz
Ja,
krass.
das stimmt, das ist echt krass. Und ich finde auch, dass so eine der Fragen der Fragen rund um Mona Lisa tauchen immer wieder auf, ne? Ja, warum hat sie keine? Gibt so viele Theorien, ne? Zum Beispiel, dass Leonardo da Vinci sie schon gemalt hat, die Augenbrauen, aber sie halt im Laufe der Jahrhunderte verblichen sind.
Ein Gerücht, das sich nach wie vor hält, ist auch, dass die Mona Lisa keine Frau ist, sondern tatsächlich ein Mann, beziehungsweise der Assistent von Da Vinci. Habt ihr das auch schon gehört?
Ja, das habe ich auch schon gelesen. Und zwar soll es sich ja um Salai, also seinen Gehilfen, handeln. Er heißt mit richtigem Namen Gian Giacomo Caprotti. Das, und Salai ist eine Art Kosename, heißt so viel wie kleines Teufelchen. Und Salai kommt 1419 in die, 1490 in die Werkstatt von Da Vinci.
Ja, und das Louvre lehnt ja aber jedes Gerücht ab, obwohl die Tatsache, dass die Identität von der Mona Lisa bis heute nicht geklärt ist, ja eigentlich schon klar ist. Aber da möchte das Louvre dann doch nicht zustimmen.
Und Salai diente als Modell für zahlreiche Gemälde, unter anderem Johannes der Täufer.
Ja, also wenn ich die beiden Gemälde so vergleiche, ich denke, ich könnte schon Ähnlichkeiten erkennen, oder?
Ja, finde ich irgendwie auch. Also, es ist ja auch ziemlich gesichert, dass Salai eben nicht nur der Gehilfe von Leonardo da Vinci war, sondern schon auch seine Muse. Und es gilt ja heute auch als ziemlich gesichert, dass Leonardo homosexuell war.
Ja, und dazu haben wir ja auch schon in unserer Folge über die Renaissance gesprochen, also hört gerne einfach rein. Ihr beiden, lasst uns doch über ein anderes bekanntes Kunstwerk sprechen. Ich musste nämlich gerade daran denken, als wir über den Diebstahl gesprochen haben.
Lass mich raten, die Engel von Raphael?
Ja, genau.
Ja.
Als 2019 der spektakuläre Kunstdiebstahl im Grünen Gewölbe in Dresden stattgefunden hat, haben die beiden Engel, wie die Mona Lisa auch, voll davon profitiert. Also das Gemälde wurde ja nicht gestohlen, aber plötzlich tauchten die Engel eigentlich in all ihren digitalen Abwandlungen überall auf. Also, und ich finde das ein echt unbeabsichtigtes, aber geniales Marketing.
Ja, das mit den Engeln von Raphael ist wirklich total verrückt. Ich meine, dass die beiden auch so losgelöst von dem eigentlichen riesigen Bild, wie so einzelne Medienstars, funktionieren, das finde ich, faszinierend.
Sie blicken ja so niedlich, unschuldig. Ja, also erst gerade habe ich übrigens wieder so eine Tasche gesehen mit den beiden Engeln drauf.
Ja.
Und wisst ihr, was mich so wundern nimmt? Ob die Leute, die diese Gadgets dann kaufen, auch wissen, dass es sich hier nur um einen winzig kleinen Bildausschnitt handelt.
Ja, das habe ich mich auch schon gefragt. Das Bild ist ja riesig, knapp 3 mal 2 Meter groß und nur die Engel sind die Publikumslieblinge. Aber wir sehen auch noch Maria mit dem Jesuskind und zwei andere Figuren.
Ja, und die Engel sollen ja die Grenze zwischen Himmel und Erde symbolisieren. Und also sie befinden sich ja ganz unten am Rand des Bildes und das ist auch kein Zufall. Also sie sind in so einer wartenden Position.
Ja, tatsächlich ist es kein Zufall. Die wartende Haltung verweist auf die Feier der Eucharistie. Sie sollen also den Leib Christi als Hostie zurück in den Himmel tragen.
Ja, verrückt. Neues Thema. Krasser Cut. Die Corona-Zeit. Wir erinnern uns, obwohl es irgendwie auch schon lange zurückliegt. Aber die Corona-Zeit hat so viele Memes hervorgebracht. Und nach meinem Gefühl sind da die Zitate von Kunstwerken im lustigen Kontext komplett explodiert, oder?
Ja, voll.
Also, wir erinnern uns sicher alle noch an die Mona Lisa, die entweder eine Maske getragen hat oder mehrere Rollen Klopapier im Arm hatte. Oder besonders witzig fand ich auch die Mona Lisa, die sich so gehen gelassen hat. Ne? Die lümmelte zu Hause rum, hatte nur Lockenwickler im Haar oder verstrüppeltes Haar und ist auch echt ganz schön dick geworden.
Ja, das stimmt, das war wirklich super witzig. Und ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, dem armen David ging es ja ähnlich. Also er ist doch auch so dick geworden.
Ja.
Ja, und die Person in Edvard Munchs Schrei mutierte zum panischen Hamsterkäufer von Toilettenpapier und Desinfektionsmittel. Wobei ich nehme an, dass sich damals viele wahrscheinlich eher mit Mona Lisa und David identifizierten.
Ja, ist wirklich unglaublich ergiebig. Und auch besonders oft wurde noch ein anderes Kunstwerk von Michelangelo genommen, nämlich Gott haucht Adam Leben ein. Also das Fresko aus der Sixtinischen Kapelle im Vatikan. Da berührt ja Gottes Zeigefinger fast den Zeigefinger von Adam. Und Michelangelo hat den Bibeltext da relativ frei interpretiert, aber diese beiden Finger sind ikonisch. Wer sich zum Beispiel noch an E.T. erinnert, also nach Hause telefonieren.
Ja, ich bin ein Banause, ich habe den Film ja leider nie gesehen, aber ich kenne das Bild natürlich.
Ja gut, der Film lief Anfang der 80er, Saskia, da warst du noch nicht auf der Welt.
Oh Gott, ich fühle mich gerade so jung, aber ich hätte den Film ja trotzdem sehen können.
Ja, das stimmt, das ist ein Klassiker.
Ja gut, ich war in den 80ern schon auf der Welt, aber ich habe den Film trotzdem nie gesehen. Ja, Britta, vielleicht magst du uns dazu kurz abholen.
Ja, also E.T., der Außerirdische, ist wirklich so ein ganz berührender Science-Fiction-Film gewesen. Ich musste auch weinen. Also ein gestrandeter Alien trifft einen Jungen namens Elliot und der versteckt ihn nämlich. Und schließlich hilft er dem Alien dann auch wieder nach Hause zu kommen. Und da gibt es eben diese eine ikonische Szene, in der sich der Finger von E.T., der leuchtet dann so vorne so ein ganz bisschen, und der Finger von dem jungen Elliot berühren. Und als die Fingerspitzen sich begegnen oder so berühren, dann leuchtet das eben bei E.T. so auf. Das heißt, da ist ja auch was geschehen. Also heilende Kräfte sind da übergeschwappt von einem Finger zum nächsten. Elliot hatte so eine kleine Wunde am Finger und die konnte dann heilen. Also diese Szene symbolisiert eine tiefe Verbindung zwischen den beiden und steht für Freundschaft, Verständnis, aber auch so eine magische Kraft für diese außerirdische Figur. Ja, so wie bei Gott und Adam irgendwie.
Ich fange gleich an zu heulen.
Echt ein unglaublich starke Symbolik, ne? Und es gibt so viele Interpretationsmöglichkeiten. Mir ist diese Ikone in den letzten Jahren beispielsweise auf diversen Magazincovern untergekommen, die sich mit dem Thema Mensch und KI beschäftigt haben.
Ja, genau. Also diese Bilder habe ich auch schon zigmal gesehen.
Ja.
Aber es gibt doch noch mehr Beispiele. Britta, hast du nicht noch was in der Musikbranche mal gehabt?
Ja, stimmt. Das fand ich auch ganz toll, als ich das entdeckt habe. Ja, also das Plattencover von Lil Nas X, Montero mit dem Hit von 2021, Call Me By Your Name, das können wir mal in den Shownotes verlinken. Das erinnert total an dieses Fresko von Michelangelo. Also der Musiker regelt sich auf so einer Wolke, nackt, hat aber so eine ähnliche Haltung wie Adam in der Sixtinischen Kapelle und er streckt seinen Finger aus. Und der wird dann fast berührt von einer künstlichen Hand, die auf der Spitze von so einem Pfeil, der einem Pfeil und Bogen zusammen, mit Pfeil und Bogen zusammenhängt, sitzt. Das ist wirklich von der ganzen Komposition her wirklich total abgekupfert. Ja, also ihr müsst mal in den Song reinhören. Ich wollte ihn hier eigentlich abspielen, aber ich glaube, urheberrechtsmäßig ist das nicht in Ordnung.
Ja, Britta, wenn ich mich richtig erinnere, ich glaube auch Ariane Grande hatte das, oder?
Ja, und das fand ich dann nämlich besonders cool. Die Sängerin hat sich nämlich auch in die Pose von Adam begeben und eine Göttin streckt die Hand aus, ja.
Sehr
Gefällt mir
gut.
ausgesprochen gut. Auch eine schöne, herrliche, symbolische Selbstermächtigung, ja. Und es handelt sich ja zusätzlich auch noch um BIPOC. Also, wer sagt denn, dass Adam und der liebe Gott überhaupt weiß waren, ja?
Ja, das ist eine Frage, die auch wirklich gut zur Bildästhetik von Beyoncé passen würde, ne? Also Queen Bee arbeitet ja mit musikalischen Zitaten, aber auch in der visuellen Inszenierung greift sie häufig auf ikonische Kunstwerke zurück. Zum Beispiel im Video zum Song Mine gibt es gleich zwei Referenzen. Eine Szene, die so ähnlich wie Michelangelos Pietà wirkt, und noch eine Kussszene zweier Personen mit verhüllten Gesichtern, die sehr an die Liebenden von Magritte erinnert.
Ah ja, toll.
Oder die Kostüme ihrer Renaissance-Tour. Dafür hat unter anderem Thierry Mugler ein Roboterkostüm designt, bei dem man an das ikonische Poster zu Fritz Langs Film Metropolis denken muss. Und bei ihren Babybauchfotos von 2017 kommt einem direkt Botticellis Geburt der Venus in den Sinn.
Ah ja, krass. Da fällt mir natürlich direkt Heidi Klum ein. Die inszeniert sich ja auch jedes Jahr für GNTM, also Germany's Next Topmodel, neu auf riesigen Werbeplakaten. Und 2023 sah sie eigentlich so ein bisschen aus wie die Venus von Botticelli auch, finde ich. Also von der Komposition her, sie hat halt nicht so viele Haare gehabt wie Botticellis Venus, aber dafür hat man dann so ganz lange, dünne Stoffpaden genommen und die umgeben Heidi Klum dann so und verdecken auch irgendwie ihren Intimbereich und eine Hand hält das Tuch fest, während halt die Venus ihre Haare vor der Vulva festhält, so. Aber ich vermute, dass die meisten Mädchen, die GNTM gucken, gar nicht wissen, was für eine Anleihe Heidi Klum da genommen hat, ne?
Ja, das wäre jetzt spannend zu wissen. Aber ich kann mich noch gut an das Bild erinnern. Ja, so, also ich möchte kurz unsere Ikonen zusammenfassen. Jetzt hatten wir die Mona Lisa von Leonardo da Vinci, die Engel von Raphael, die Venus von Botticelli, den David von Michelangelo und auch sein Werk Die Erschaffung Adams. Mir fehlen aber, wenn ich ehrlich bin, noch ein paar Beispiele. Also ich denke hier an das Abendmahl von Leonardo oder zum Beispiel auch die Welle von Hokusai. Was meint ihr?
Ja, unbedingt. Vielleicht das Abendmahl mal eben. Das ist auch wirklich so oft angeeignet oder kopiert worden. Also Jesus sitzt da ja mit seinen Jüngern und verkündet, dass einer von ihnen ihn verraten wird. Und diese emotionale Erschütterung wird ja wirklich so meisterhaft eigentlich eingefangen. Und Jesus ist in der Mitte als ruhiges Zentrum. Von dieser aufgewühlten Gruppe rechts und links sitzen jeweils sechs Jünger. Das ist ein Wandgemälde, auch wieder ein Fresko und über 500 Jahre alt, befindet sich übrigens in Mailand, im Kloster Santa Maria delle Grazie. Hat das einer von euch schon mal gesehen?
Bisher leider nicht.
Nein, ich leider auch noch nicht. Aber ich habe natürlich ganz viele Bilder davon gesehen. Interessant finde ich ja, dass Leonardo da Vinci die Zentralperspektive im Abendmahl verstärkt. Also er malt hinter Jesus drei Fenster, die Licht und Tiefe suggerieren. Und dann fügt er noch an der Decke geometrische Muster ein, deren Linien ebenfalls ihren Fluchtpunkt beim Kopf von Jesus haben.
Ja, das ist wirklich ein ganz krasses Bildelement. Und das wird quasi von jedem mit aufgenommen, der sich dieses Bild angeeignet hat. Und dadurch kann man auch immer besonders gut erkennen, dass es quasi so eine Hommage im besten Fall an das Abendmahl ist. Fast mit am besten gefällt mir da auch wieder so ein Corona-Meme. Da gibt es so eine Adaption vom Abendmahl, wo Jesus unten ganz alleine an dieser langen Tafel sitzt und alle seine Jünger sind natürlich zu Hause, man darf sich ja nicht anstecken, jeder in seinem eigenen Kästchen, so die alle oben aufgereiht nebeneinander stehen. Und dann gibt es eben noch diesen Text dazu: All right, does everyone have sound? Und dann finde ich, ist es so eine Situation, die auch außerhalb von Corona ja irgendwie fast jeder kennt, der irgendwie Zoom oder Teams-Meetings schon mal hatte. Und es gibt immer irgendwie diese Hörprobleme. Und das
Ja,
fand ich besonders lustig.
ja,
Muss
ja.
man sich angucken. Wir verlinken es.
Ich fand das auch super witzig. Also gerade halt in dieser Zeit. Ich meine, aber heute passiert das ja auch ständig. Mir fällt gerade ein, die Comics nehmen ja auch viele Kunstwerke mit auf. Hast du, Britta, nicht auch ein paar lustige Beispiele jeweils deinen Studenten gezeigt?
Ja, das stimmt. Insbesondere die Simpsons möchte ich da hervorheben.
Mhm,
Die
genau.
sind wirklich angefüllt von berühmten Kunstwerken. Also ich glaube, bald jede Folge hat irgendwie ein Zitat auf so ein berühmtes Kunstwerk oder behandelt irgendwie Kunst. Und fürs Abendmahl gibt es da auch mehrere Beispiele. Also einmal ist der Homer mit ein paar Männern in der Bar. Und der Raum ist eben genau mit dieser perspektivischen Darstellung, sei es ja, die du gerade beschrieben hast, also mit diesen Fluchtpunkten und der Decke nochmal mit geometrischen Sachen und hinten diese Fenster, ist genauso aufgebaut. Verlinken wir auch in den Shownotes.
Bietet nicht auch Homer Simpson ein Bild mit einer Campbell-Suppendose von Warhol in einer Folge an? Ich glaube, er fällt sogar davor auf die Knie. Auch eine sehr ironische Geste dafür, wie die Kunst mittlerweile fast heilig gesprochen wird.
Ja, genau. Und ich glaube, es ist eine Linsensuppe und Homer Simpsons betet eigentlich fast eher das Essen an. Aber es ist so lustig, dass es halt diese Pop-Art-Ikone ist. Und Homer, der ja auch immer so ein bisschen deppert daherkommt, der kann gar nicht erkennen, dass es sich um so wertvolle Pop-Art-Kunst handelt. Und das wird da auch bei den Simpsons halt so ironisch irgendwie aufgenommen, finde ich sehr lustig.
Ab und zu schreit mal einer aus der Familie Simpson, so wie die Figur in Munks, der Schrei.
Ja, das stimmt, absolut. Und Botticellis Venus taucht hier natürlich auch noch wieder auf. Also dann gibt es halt so eine gelbe Venus mit so einer besonderen Nase. Also die Simpsons haben ja auch alle gelbe Hautfarbe. Ja, die Simpsons haben wirklich, bieten viel.
Ich habe sogar eine Webseite gefunden, wo alle Kunstwerke quasi von ihnen aufgelistet sind. Das ist wirklich witzig. Die haben so
Ja,
eine
das stimmt. Die können wir ja
Vielfalt.
verlinken.
Ja,
Ja.
genau. Aber lasst uns doch zum Schluss noch über die Emojis sprechen. Wir, oder zumindest ich, verwende sie ja täglich und zwei davon stammen aus bekannten Kunstwerken. Also wir haben einerseits ja den Schrei von Edvard Munch und dann die große Welle von Hokusai. Wie kommt es denn dazu, dass wir genau diese zwei Werke in unserer Emoji-Liste finden? Wisst ihr das?
Ja, tatsächlich ist der Schrei das einzige westliche Werk, das es zu einem Emoji geschafft hat. Ich denke, weil der Gesichtsausdruck so prägnant ist und unsere Emotionen anspricht.
Ja, ich denke auch, dass die Emotion dahinter eine ganz entscheidende Rolle spielt, ne? Also Munch erlebte ja vermutlich eine Panikattacke und verarbeitete das dann halt in diesen Gemälden. Also hat ja, es gibt ja ganz viele Versionen von dem Schrei, die er zwischen 1893 und 1910 angefertigt hat, auch Zeichnungen, ne? Und es ist einfach so klarer Ausdruck.
Wie nutzt ihr das eigentlich, das Emoji? Also, weil, wenn ich mir das gerade so überlege, bei mir, ich glaube, ich nutze es vielfältiger. Also, ich brauche es für verschiedene Gefühlsausdrücke oder auch ganz ehrlich, weil es mir einfach Spaß macht.
Ja, ich finde auch, man kann den Schrei für alles Mögliche und nicht nur für so ernste Dinge nehmen.
Also das lässt sich wirklich sehr flexibel verwenden, zum Beispiel für Aufregung, Ungläubigkeit, schockiert sein oder auch ironisch.
Ja, stimmt, total. Also entsetzen und erschrecken, ne? Was meint ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer? Für welche Emotionen würdet ihr dieses Schrei-Emoji denn eigentlich am häufigsten verwenden? Schreibt uns doch mal, interessiert uns wirklich voll.
Ja, und dann gibt es eben noch das zweite bekannte Kunstwerk auf unserer Liste und das stammt von einem japanischen Meister.
Die große Welle von Kanagawa von Hokusai. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Das Bild stammt aus einer Serie von Motiven, insgesamt 36 Farbholzschnitte, die den Berg Fuji thematisieren.
Also wenn ich mir das jetzt so genauer anschaue, also das Originalbild, nicht das Emoji, dann finde ich irgendwie, dass die Welle den Berg die Show stiehlt, oder was meint ihr?
Ja, voll,
Also
tatsächlich.
ist ja fast nicht mehr zu sehen, der
Der
Berg.
Berg ist wirklich ganz, ganz klein hinten im Bild, ne? Als der Holzschnitt entsteht damals, also der von Hokusai, ist ja Japan quasi abgeschottet von der Welt, ne? Es ist verrückt, dass es dann einige Werke eben geschafft haben nach Europa.
Und was macht es denn so besonders? Also weshalb wird es zur Ikone und dient weltweit als Souvenir?
Motive ist total ungewöhnlich für uns vor europäischen Augen. Das Bild ist zweidimensional, jegliche Tiefe fehlt. Das beeinflusst unsere westliche Kunst. Zuerst die Impressionisten und dann die Generationen danach. Der Japonismus entsteht, eine regelrechte Japan-Euphorie.
Ja, das ist wirklich verrückt und es wird dann echt massenhaft gedruckt und Van Gogh, Cézanne und Monet, die lassen sich alle von Hokusai inspirieren und legen ja eigene japanische Sammlungen an, ne? Und auch ein Mark Roscoe kommt an diesem japanischen Künstler nicht vorbei.
Das ist total interessant. Und ich denke, unser Kunstverständnis wäre ein anderes, hätten wir den Japonismus nicht gehabt. Also, mir ist es aber eigentlich auch wichtig zu betonen, weil ich habe mich während dem Studium mit dem Thema auch beschäftigt, dass die Beeinflussung ist nämlich wechselseitig. Also auch die japanischen Künstler lassen sich von der westlichen Kunst beeinflussen. Und ich finde, das vergisst man allzu oft.
Ja, stimmt.
Und eigentlich haben dann schon bald japanische Werke eine Perspektive. Und das finde ich sehr spannend, also wenn man das dann vergleicht. Aber sag doch mal, wo seid ihr der großen Welle denn zum ersten Mal begegnet? Es gibt ja ganz verschiedene Drucke.
Zum ersten Mal weiß ich gar nicht mehr, aber tatsächlich war ich ganz vor kurzem erst hier in Frankfurt im Marke Museum für angewandte Kunst. Die haben so eine kleine Japan-Ausstellung gehabt und tatsächlich hängt eins der Drucke da und habe ich mir noch mal ganz genau angeschaut und fand es ganz toll.
Schön.
Also ich finde es auch richtig toll, kann mich allerdings ebenfalls nicht mehr ans erste Mal erinnern. Aber ich habe die Welle erst vor einer Woche in der Bayerischen Staatsbibliothek in München gesehen. Da läuft gerade eine Ausstellung mit japanischen Farbholzschnitten.
Wow,
Ach,
ist ja
schön.
brandaktuell hier.
Ja.
Cool. Ja, bam. Gibt es übrigens auch noch als Emoji, ne? Könnte man auch noch mal zuordnen. Aber dann kommen wir auf eine ganz neue Ikone und vielleicht haben wir jetzt schon relativ lange über Ikonen gesprochen und lasst uns mal abschließen, oder? Bisschen erschöpft bin ich auch.
Ja, wahrscheinlich so erschöpft, wie die Ikonen sein müssen von dem ständigen Wiederverwenden. Aber ich meine, auch die arme Sissi oder der arme Mozart, die müssen ja auch für alles herhalten.
Ja, oder der Wanderer von Caspar David Friedrich.
Ja, genau. Also der hat ja wenigstens eine schöne Aussicht und man sieht nur seinen Knackarsch.
Ah, man munkelt ja, dass Caspar David Friedrich immer nur Rückenfiguren gemalt hat, weil er Menschen nicht so gut malen konnte. Und jetzt steht da halt so ein Kerl in der Landschaft rum.
Ja, also was denn? Willst du jetzt die Aussicht oder den Knackarsch? Nein, nein, Spaß beiseite. Ich würde sagen, wir schließen ab. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war's schon wieder für heute. Wir hoffen, die Folge hat euch gefallen. Seid ihr neugierig geworden und möchtet ihr mehr über Ikonen in der Kunst erfahren? Alle Angaben dazu in den Shownotes.
Ja, das war jetzt wirklich spannend, finde ich. Ist doch verrückt, dass einige Kunstwerke so gehypt werden, auch heute noch, und aber andere total in der Versenkung verschwunden sind, ne? Am beeindruckendsten finde ich immer noch die Memes, die während der Corona-Zeit entstanden sind. Und ihr?
Ja, die sind echt cool. Also wenn ich jetzt auf die Emojis mich beziehe, dann verwende ich wirklich den Schrei von Munch am häufigsten, weil ich finde das irgendwie jedes Mal aufs Neue witzig und da bin ich wirklich auch nerdig.
Also ich finde es absolut faszinierend, dass wir uns an manchen Ikonen anscheinend nie satt sehen, oder? Vielleicht sollten wir mal ein Meme zusammen kreieren. Was meint ihr?
Aha, das habe ich mir tatsächlich auch schon überlegt. Das fände ich ganz cool. Zu dritt sind wir sicher super kreativ. Also machen wir. Steht ein neues Projekt.
Ja, schöne Idee, finde ich gut. Ja, und wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert uns doch gerne oder leitet die Folge an andere Kunstnerdys weiter und gebt uns gerne ein paar Sterne. Das hilft uns unheimlich weiter. Wir finanzieren uns ja selbst. Also, danke euch und tschüss.
Ciao zusammen auch von mir und ganz, ganz toll, dass du bei uns unsere Gästin warst, Marie. Danke
Ja,
vielmals.
danke Marie, schön, dass du da warst.
Danke euch. Also es hat mir wirklich Spaß gemacht und ich gebe euch schon mal 5 Sterne.
War super.
Tschüss.
Kunst und knackig.
Der Podcast über Kunst und Kultur
mit Britta Kadolski
und Saskia Wolf.